Moin zurück bei 90 Plus On Air und wie in der letzten Woche fangen wir an mit unserem Schießduell, das Quiz auf 90 Plus und Ehre, wem Ehre gebührt, zum ersten Mal wieder in der Leitung oder zuerst in der Leitung muss es besser heißen, ist der Jonas, Titelträger. Okay, es gab erst eine Folge, aber hast dich da souverän gegen deinen Gegner durchgesetzt und auch, also hast mich schon überrascht, muss ich sagen, Jonas. Hast du denn jetzt unter der Woche trainiert, dir jedes Fußballlexikon durchgelesen, damit du noch besser gewappnet bist?
Ich hoffe mal, mein Wissen sollte auch nur hoffentlich reichen, sag ich mal, für die 10 Fragen, die wieder kommen.
Das hört sich ja fast so an, als würdest du das hier alles auf die leichte Schulter nehmen.
Nee, keine Angst. Aber ich sag mal, Lexika habe ich da jetzt nicht extra drüber durchgelesen.
Ja, gut, ich würde mal sagen, 10 Fragen, na, gute Minute, Schießduell, zweite Runde. Du musst mir sagen, ob du bereit bist, dann drücke ich hier drauf und es kann losgehen.
Sag ich mal, wie letzte Woche, schieß los.
Sehr schön. Von welchem Verein kam Thierry Henry 1999 zum FC Arsenal?
Marseille.
Nein, leider nicht. Welche Rücknummer trug Lionel Messi bei seinem Profidebüt für den FC Barcelona?
19.
30. Von welchem Verein wechselte Jan Schlaudraff zum FC Bayern?
Alemannia Aachen.
Richtig. Bei welchem Verein spielte Hakan Çalhanoğlu vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen?
Karlsruhe SC.
Hamburg. Es bleibt beim HSV. Wie heißt das aktuelle Stadion vom HSV?
Volkspark.
Ja, richtig. Welche beiden deutschen Mannschaften standen sich in der Bundesliga-Relegation der Saison 2014-2015? Also ist...
Karlsruhe, Hamburg?
Ja, genau. Also wir haben dreimal dieselben Vereine. Welchem aktuellen Bundesliga-Verein ist das ehemalige Waldstadion zuzuordnen?
Frankfurt.
Ja, auch richtig. Wie viele Erstligisten und Zweitligisten stellt das Bundesland Sachsen?
4.
3. RB Leipzig, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Gegen welches Team konnte sich der SV Darmstadt in der zweiten, dritten Liga-Relegation, also zwischen den beiden Ligen, 2013-2014 durchsetzen und stieg dadurch in die zweite Bundesliga auf? Es war ja ein regelrechtes Wunder.
Arminia Bielefeld?
Vollkommen richtig. Wie heißt das aktuelle Stadion von RB Leipzig?
Red Bull Arena.
Alles klar, richtig. Also, nur die ersten zwei, nee, drei Fragen waren falsch, 7 Antworten richtig. Du hast dich nochmal gesteigert, Jonas. Fragen dieses Mal aus der Bundesliga. Aber ganz ehrlich, über Hackern ärgerst du dich, ne?
Ja, ich habe die Frage jetzt auch, glaube ich, dann im Nachhinein falsch realisiert. Mhm. Beziehungsweise falsch verstanden.
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Vielen Dank erstmal an dich für deine erste Runde. Wir sind nochmal gespannt, wie sich dein Kontrahent schlägt. Den holen wir jetzt gleich in die Leitung, wollte ich natürlich sagen. Bis dahin, mach's gut, komm noch gut nach Hause und dann hören wir uns gleich wieder.
Alles klar, danke. Ciao.
Weiter geht's bei 90 plus das Schießduell. Jetzt in der Leitung Timotheus Eimert, auch freier Journalist, genauso wie Jonas. Moin Timo, cool, dass du zu dieser späteren Stunde jetzt schon noch Zeit gefunden hast. Hast mir gerade erzählt im Vorgespräch, du hast dich schon gut vorbereitet, hast sehr viele Daten auswendig gelernt. Wie sah denn deine Vorbereitung aus?
Ja, bisschen auf Wikipedia eben, so ein bisschen rumgesurft. Ein paar Daten gelernt und ja, man hat auch so ein Quiz zu Hause gehabt und da hat man sich auch ein bisschen mal kurz reingeschaut, aber richtige Vorbereitung sieht dann doch anders aus.
Da gebe ich dir recht. Du kommst gebürtig aus Sachsen, ne?
Ja, ich bin gebürtiger Dresdner und ja, ist meine Heimatstadt und da fühle ich mich auch wohl und zu Hause, aber bin jetzt fürs Studium nach Gelsenkirchen gezogen.
Ja, richtig. Und lebst dann da auf Kosten von dir selber alleine und von ein bisschen Gemüse zu Hause, hast du mir heute alles erzählt. Wollen wir loslegen? Okay. Du musst mir sagen, wenn du bereit bist. Aber du bist Dynamo-Fan, ne? Oder?
Nein, man sagt so Sympathisant. Dynamo-Fan wäre zu viel. Man sympathisiert mit den Ostvereinen so ein bisschen mit. Also nicht nur Dynamo, sondern auch andere. Magdeburg jetzt in der dritten Liga, Hallischer SC, Erzgebirge Aue, Union Berlin, sowas in die Richtung.
Jetzt bin
aber
ich,
Fan bin ich eigentlich von Bayern München.
Genau, jetzt bin ich ja ein bisschen gemein. In der Bundesliga hältst du dann aber nicht zu RB, ne? Oder hältst du doch zu RB? Ein Stück weit.
Man fiebert ein bisschen mit denen mit, ja, gebe ich zu. Man muss nicht alles gut finden, was in Leipzig so passiert. Aber ich finde, dass da doch gute Arbeit geleistet wird und dass da auch richtig gemacht wird, was ich bei anderen Bundesligisten ein bisschen vermisse. Und deswegen ist auch für die Region gut. Und weil ich eben aus der Region komme, fiebert man dann doch schon etwas mit RB Leipzig mit.
Jetzt müssen wir das mal ausnutzen, wenn wir schon jemanden aus der Region haben. Wie hat sich vielleicht die Stimmung auch verändert? Also vergleich doch mal, wie das am Anfang der Saison war, wo keiner noch so wirklich wusste, was Leipzig eigentlich imstande ist zu leisten. Sie wurden ja noch so ein bisschen als Aufsteiger, nicht ganz gewöhnlichen Aufsteiger wahrgenommen, aber dass sie dann so durchstarten. Okay, sie haben jetzt ein bisschen Hänger gegen den HSV verloren, aber hat sich das gewandelt? Sind da mehr Fans dazugekommen? Ist da was anderes zu spüren in der Umgebung?
Ja, also ich würde das mit Anfang der Saison vergleichen, weil eigentlich schon im letzten Jahr, in der Zweitligasaison, wo sie dann eben oben mitgespielt haben und auch relativ zeitig auch die klar gemacht haben, war die Euphorie riesig. Also die Dauerkarten waren sofort ausverkauft und hatten, glaube ich, Begrenzung auf 20.000. Ich würde es ein bisschen eher ansetzen, so vielleicht in der dritten Liga, als die dritte Liga gespielt haben. Man hat oft kritisiert, als RB Leipzig es dreimal nicht geschafft hatte, von der Regionalliga in die dritte Liga aufzusteigen, ob das Projekt überhaupt erfolgreich sein kann und ob man überhaupt mit so vielen jungen Spielern was erreichen kann. Und Ralf Rangnick hat dann eben gesagt, nee, wir halten an diesem Weg fest. Man hat dann Ralf Rangnick ins Boot mitgeholt und als man den Aufstieg geschafft hatte in die dritte Liga, war die Euphorie schon riesig in der ganzen Region. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt auch gerade so die ganze Ultraszene von den anderen Fans, die sind eben, die hassen RB Leipzig. Man muss das so sagen, Dynamo Dresden hat da kein gutes Verhältnis dazu. Mhm. Es gibt aber halt eben auch viele Sympathisanten, die eben gern mal, das vergisst man oft, gerne eben Bundesliga-Fußball in ihrer Region haben möchten. Die wollen eben nicht 6 Stunden zu den Bundesligaspielen fahren, sondern eben mal nur 1 Stunde.
Klar, ja.
Und RB Leipzig ist ja relativ zentral und von daher war die Euphorie, als der Aufstieg dann auch in die erste Liga perfekt war, riesig und findet immer mehr Zuspruch. Man hat jetzt, glaube ich, von 9 Heimspielen waren jetzt 7 ausverkauft. Also es spricht schon für sich mit einer Arena von 43.000, die jetzt noch ausgebaut werden soll.
Ja, das hat schon was. Jetzt, darüber könnte man natürlich jetzt eine ganze Folge aufnehmen. Wir sind jetzt da, um hier loszuschießen, wie Jonas immer so schön sagt. Den haben wir auch gleich in der Leitung wieder, wenn es dann dazu kommt, zu schauen, wer von euch beiden gewonnen hat. Timo, bist du bereit? Bist du für die 10 Fragen bereit? Dann gib mir kurz Bescheid und dann geht's los.
Ich bin bereit. Wir können loslegen.
Alles klar. Dann Frage 1. Von welchem Verein kam Thierry Henry 1999 zum FC Arsenal?
Es müsste Olympique Marseille gewesen sein.
Nein, das hat der Jonas auch gesagt, das war es leider nicht, es war Juventus Turin. Welche Rückennummer trug Lionel Messi bei seinem Profidebüt für den FC Barcelona?
Da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube es ist die 39 gewesen.
Ah, es war die 30, 9 weniger. Von welchem Verein wechselte Jan Schlaudraff zum FC Bayern?
Ich meine Alemannia Aachen.
Vollkommen richtig, dein erster Punkt hier. Bei welchem Verein spielte Hakan Çalhanoğlu vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen?
Davor spielte er beim Hamburger SV und davor beim Karlsruher SC.
Also da müsste ich dir ja fast doppelte Punktzahl geben. Aber es gibt nur einen, HSV ist richtig, 2 Punkte für dich. Wie heißt das aktuelle Stadion vom HSV?
Volksparkstadion.
Ja, 3 Punkte. Und welche beiden deutschen Mannschaften standen sich in der Relegation, also Bundesliga-Relegation der Saison 14-15 gegenüber?
14-15, das ist jetzt schon. Darf ich kurz überlegen? Das ist
ja, die Zeit spielt am Ende eine Rolle, wenn wir Punktgleichstand haben.
Okay, das müsste der HSV gegen HSV gewesen sein.
Ja, ist auch richtig. Also schon mal 4 Punkte für dich. Welchem aktuellen Bundesliga-Verein ist das ehemalige Waldstadion zuzuordnen?
Frankfurt.
Ja.
Eintracht Frankfurt.
Wie viele Erstligisten und Zweitligisten stellt das Bundesland Sachsen? Da haben wir es wieder.
3.
Ja, welche?
RB Leipzig, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue.
Ja, sauber. Gegen welches Team konnte sich der SV Darmstadt 98 in der zweiten zur dritten Liga-Relegation 13-14 durchsetzen und stieg dadurch in die zweite Liga auf? Ja, auch richtig. Und jetzt nochmal, wie heißt das aktuelle Stadion von RB Leipzig?
Red Bull Arena.
Ja. Jonas, hast du mitbekommen?
Ja, ich bin da, ich bin drin, ja.
Ja, du bist drin, leider bist du jetzt raus.
Ja. Ja, waren 8 richtige, habe ich dann falsch verfolgt.
Ja, es waren 8 richtige.
Das tut natürlich weh.
Du hast dir den Flüchtigkeitsfehler mit Hakan Şalhanoğlu.
Die Ostvereine waren.
Nee, nee.
Da war beim Timo, da kann man natürlich dann...
Es war nicht nur die Ostvereine, es war, glaube ich, eher Hakan Şalhanoğlu, der hinterher den Ausschlag gegeben hat. Weil, hättest du, wir sind wieder beim Konjunktiv, das gesagt, dann hätte die Zeit entschieden und dann wärst du weitergekommen. Also knappe Kiste, echt hochklassiges Duell, 8-7 für Timo. Timo, Glückwunsch zum Sieg. War natürlich für dich dann auch 2 Fragen dabei, die dir ganz gelegen kamen, ne?
Ja, naja, mich ärgern so ein bisschen die ersten 2, ja. Der Jungri, dass der vorher nochmal bei Juventus war, das hätte man wissen können. Und die andere weiß ich schon gar nicht mehr, aber trotzdem ärgert mich.
Selbstkritisch, wie man dich kennt. Egal, dich hören und ja, sehen nicht ganz so, sehen durch dich erst wieder am Montag, aber hören werden wir dich in der nächsten Woche beim Schießduell Runde 3. Der Gegner, ja, der ist noch unbekannt, den suchen wir jetzt in der neuen Woche. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auf jeden Fall gerne dabei sein. Schreibt uns einfach auf Twitter. Timo, Jonas, danke euch beiden für ein echt cooles Duell. 8-7 für Timo. Jonas, ich hoffe, du bist jetzt nicht ganz so böse. Warst ja 2-mal dabei, hast ja schon deinen Titel verteidigt. Und
ich bedanke mich bei dir.
Wir hören uns bestimmt wieder in einer anderen Folge, wenn du auch ein bisschen länger dabei bist.
Jo, ich bin auf jeden Fall dabei. Danke.
Alles klar, ihr beiden. Macht's gut, schönen Abend noch und Timo, feier deinen Sieg ordentlich, ne?
Ja, mach ich. Danke.
Ciao.
Tschüss.
So, dann geht's jetzt weiter mit unserem eigentlichen Hauptthema und wie in der letzten Woche angekündigt, es ist immer noch die Königsklasse, die Creme de la Creme des internationalen, des europäischen Fußballs, die UEFA Champions League. Und ich muss mich natürlich nochmal kurz korrigieren, es war ein 8-6, aber wir haben Jonas dann doch nochmal den Punkt gegeben, weil er halt irgendwie schneller war, einfach vom Gefühl her. An der Stelle natürlich dann nochmal vielen Dank an beide. Jetzt möchte ich aber meinen Dank an die 3 Kollegen hier vor meinem Bildschirm richten. Das ist zum einen Yannick Schlüter, der _Schlütex auf Twitter. Moin Yannick, letzte Woche schon dabei, diese Woche dabei, eigentlich fast immer dabei, ne?
Jo, einen wunderschönen Abend in die Runde.
Ja, es ist ja fast schon Freitagmorgen, aber das spielt ja jetzt nicht so zur Rolle. Der Marius hat mir auch gerade schon gesagt, Mensch Junge, mach hinne, komm in die Pötte, ich bin müde, ich will ins Bett. Cool, dass du trotzdem da bist und die Augen noch so ein bisschen aufhalten kannst.
Ja, guten Abend.
Auf Twitter finden wir dich wo, nochmal genau?
Mich?
Dich.
Ja, Marius 90 plus. Also sehr Marius _90 plus.
Da dann auch nochmal vorbeilinsen. Und natürlich, ja, und darüber freue ich mich jetzt heute, dieser Woche auch schon ziemlich sehr stark. Gutes Deutsch an dieser Stelle. Es ist der Steffen, HSV-Fan. Bist beflügelt wahrscheinlich von den letzten 3 Spielen. Bis seit 2016 mal wieder dabei beim Podcast. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Jetzt aber wieder mit neuer Frische dabei. Moin, freut mich. Und wo finden wir dich auf Twitter?
Moin, moin. Ja, endlich wieder dabei. Ich bin zu finden, Steffen_8. Wobei die 8 weder mit dem Geburtstag noch mit irgendwas anderem zu tun hat, aber ist trotzdem eine schöne Zahl.
War einfach nichts mehr anderes frei, ne?
So in etwa.
Wir gehen rein. Die Spiele von gestern, ja, also egal wann ihr die Folge hört, die Hinspiele um Bayern, um BVB, um Real, PSG, Barca, Neapel etc., ihr kennt das, sind vorbei. Die Heimteams haben richtig losgelegt. Immer nur haben die Heimteams gewonnen. Und Yannick, das ist für dich als Dortmund-Fan, glaube ich, doppelt bitter jetzt. Benfica, Dortmund. Die Dortmunder haben ja, Tuchel meint ja auch selber, fast die beste Saisonleistung, oder Bürki hat das auch gesagt, richtig stark gespielt, 11 Meter verschossen, der Ball wollte nicht rein und dann dieser Mitroglou, schießen die einmal aufs Tor, ne? So kommt man sich dann davor. Aber so ist Fußball. Hast du denn trotzdem Hoffnung, dass der BVB das im Rückspiel dann im Signal Iduna Park wieder mit gelber Wand dreht?
Ja, absolut. Und die muss ich auch irgendwie haben. Vor allem, weil wenn Dortmund was kann, dann ist es heim im Signal Iduna Park gewinnen. Und 1-0, ich meine, ist jetzt bitter gelaufen. Wie du auch gesagt hast, Lissabon schießt einmal aufs Tor, Aubameyang mit dem rabenschwarzen Tag. Aber ein 1-0 ist immer noch zu drehen. Wenn die Defensive gut hält, was ich ja nicht so oft mache, und Aubameyang und Reus dann auch mal wieder knipsen, dann ist ein 2-0, vielleicht sogar ein 3-0 auch im Rückspiel drin. Also da ist noch gar nichts entschieden.
Ja, aber ganz ehrlich, defensive stabil war ja eigentlich. Also um Marc Bartra, der hat sich da echt ganz schön gesteigert, ne?
Ja, finde ich auch. Finde ich auch gut, dass er jetzt endlich mal so gute Leistung zeigt, weil gegen Leipzig auch schon hat eine gute Partie gezeigt, und das muss er jetzt auch mal langsam, denn wenn er einen Stammplatz haben will, dann muss er gute Leistung zeigen, weil Ginter auch noch in der Hinterhand ist. Toprak wird ja jetzt wahrscheinlich kommen, also ja, er muss langsam was zeigen, und das tut er ja.
Also ich bin auch ganz der Meinung, dass der BVB das zu Hause drehen wird, vor allem weil Benficas Leistung mir da jetzt irgendwie auch nicht irgendwie Grund oder Anlass dazu gibt, da irgendwas zu befürchten. Ich glaube, der BVB wird das zusammen mit den Fans dann auch wieder vereint schon wuppen da zu Hause. Marius, jetzt haben wir den Chris nicht in der Leitung. Jetzt haben wir den Chris nicht dabei. Gerade, ich glaube, der hat sich ein bisschen verkrümelt. Ne? Was meinst du nach dem Spiel? 5-1 gewinnt der FC Bayern gegen Arsenal. Hat nicht die ganze Zeit so ausgesehen, aber das alte Ergebnis aus der Gruppenphase wurde wieder erreicht. Ich habe auch eine schöne Sache, Anekdote auf Facebook gesehen. Da hat jemand 5-1 Ergebnistipp auf Bayern und auch noch ein anderes Spiel von der Champions League Ergebnistipp richtig getippt. Dazu kommen wir gleich. Das war Real Madrid gegen Neapel, und der hat da mit 2,50 Euro Einsatz ja, über 2.000 Euro gemacht. Ja, Chris nicht dabei, Marius, du bist dabei. Bayern gegen Arsenal in der Höhe so verdient?
Ja, um nochmal auf letzte Woche zu kommen, also da habe ich auch behauptet, dass Arsenal in diesem Jahr möglicherweise seine beste Chance hat, in den letzten Jahren weiterzukommen. Da lag ich falsch.
Wie?
Nicht, muss man sagen.
Haben noch ein Auswärtstor geschossen.
Wobei es echt in den ersten 5 Minuten nicht wirklich so ausgesehen hat, dass es so deutlich wird. Aber die Bayern waren schon von Anfang an überlegen, auch wenn Arsenal da zwischendurch mal immer mal wieder kurz ein bisschen genervt hat. Aber auch der Elfmeter, wie der dann reingegangen ist, das war ja eher ein Geschenk von den Bayern. Also Arsenal war gestern furchtbar schwach, und das Rückspielen, das kann man sich ja im Wesentlichen dann schon sparen. Und wie es dem Chris jetzt gerade geht, ich weiß nicht, ob man jetzt raus hört, dass ich jetzt gerade grinse, aber...
Ja, Chris, ganz liebe Grüße an der Stelle.
Ich denke, er weiß schon, wie er mit dem Champions League Achtelfinale umzugehen hat, vor allem wenn es gegen Bayern geht, und er wird ja auf jeden Fall wieder auf die Beine kommen. Und wenn er das jetzt morgen früh, wenn er zur Arbeit fährt, im Auto hört, dann alles Gute, Chris. Ne?
Es ist Wahnsinn, ne? 7-mal hintereinander jetzt, oder noch nicht, aber ausgeschieden im Achtelfinale. Der FC Arsenal, der ewige Vierte, und der ewige Champions League Achtelfinalist. Sie kommen einfach nicht davon los, die Diskussion um Arsène Wenger, sie laufen wieder auf Hochtouren. Aber Marius, auch ein Spieler, der mir besonders absolut nicht gefallen hat, war Mesut Özil, ne? Wie den ganzen Wochen zuvor.
Ja, also Özil ist momentan wirklich ganz schwach. Das, was oftmals an ihm kritisiert wird, die Körpersprache, das ist auch momentan wieder sein größtes Manko. Während er in der Vorrunde das Spiel von Arsenal fast immer beleben konnte, ist es mittlerweile so, dass er in den meisten Spielen nicht, das letzte Spiel, was ich vor dem gestrigen gesehen habe, war das London Derby gegen Chelsea, da war er ähnlich unsichtbar. Ja, auch die Vertragssituation in London ist ja momentan auch noch ungeklärt bei ihm. Also es sind momentan relativ unruhige Wochen für eine Analyse in London.
Steffen, bist du nicht irgendwie auch aus dem Sitz oder aus dem Hocker oder egal wo du auch warst geflogen, als du dann gesehen hast, PSG, Paris Saint-Germain 4 und FC Barcelona 0?
Steffen, scheint wirklich aus dem Hocker geflogen, was?
Ja, das in der Art und Weise war nicht damit zu rechnen, dass die Katalanen sich so derart abschießen lassen. Aber ich finde jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn selbst Barcelonas Trainer Luis Enrique sagt, das Ergebnis spiegelt das wider, was auf dem Spielfeld geschehen ist, dann muss man das einfach neidlos anerkennen. Was PSG da gezeigt hat, war einfach Fußball der Extraklasse, wie es der Champions League würdig ist. Die sonst so erfolgsverwöhnten Katalanen waren in aller Art und Weise absolut enttäuschend und weit unter dem normalen Niveau. Ich gehe nicht davon aus, oder ich glaube kaum noch einer geht davon aus, dass für Barcelona danach irgendwas machbar ist. Aber allerdings sollte man nicht unterschätzen, wenn es eine Mannschaft im Internet oder im europäischen internationalen Fußball gibt, die im heimischen Stadion so eine Partie drehen kann, dann ist es immer noch der FC Barcelona, wobei in so einer Ausgangslage 0-4 kein Auswärtstor geschossen, stehen die Zeichen da nicht ganz so positiv.
Ja, und Julian Draxler, der befindet sich da auf dem besten Wege zur Weltklasse, hört man von der einen Stelle. Von der anderen Seite hört man dann doch immer noch, ja, was fehlt ihm denn jetzt doch noch zur Weltklasse? Also es gibt natürlich welche, die das noch nicht so wahrhaben wollen, aber jetzt mal ganz ehrlich, Steffen, das war schon auch klasse, was der Draxler da gemacht hat. Ne? Auch nicht nur wegen seines Tores.
Was Julian Draxler da zeigt, das sollte man auch wirklich nochmal besonders hervorheben. Sieht, ich glaube, Wolfsburg mit einem tränenden Auge hinterher, was er wirklich leisten kann. Aber nichtsdestotrotz war es Wolfsburg einzige Möglichkeit, ihn abzugeben. Das hätte, glaube ich, in und vorne keinen Sinn mehr gemacht, den zu halten. Und umso mehr freut es mich auch für Draxler, dass er halt wirklich wieder seine Klasse zeigen kann. Die hat er und er war eindeutig mit einer der überragenden Akteure am Dienstag auf dem Platz.
Da gebe ich dir absolut recht. Wir haben noch ein Spiel übrig, sagen wir Marius, Real Neapel. Ich habe es gerade schon angedeutet, da hat auch jemand richtig drauf getippt und hat da ordentlich Kohle gemacht. 3-1, Toni Kroos, der wird auch Kohle gemacht haben an dem Abend für die Siegprämie und auch für die Torprämie. Ne? Also starke Leistung vom Deutschen.
Ja, vor allem auch mit seinem, mittlerweile kann man schon sagen, Trademark-Tor. Ja. Innenseite flach in die Ecke überlegt. Real hat aber gestern auch wirklich begünstigt durch Fehler von Neapel es einfach gehabt. Der Neapel-Trainer hat sich nach dem Spiel tierisch aufgeregt, dass man sehr häufig unnötig den Ball hergegeben hat, was man auch so zumindest in der Konferenz sehen konnte. War, glaube ich, der Tim letzte Woche, der gesagt hat, dass Neapel Real durchaus nerven kann, und das war gestern schon der Fall. Und wenn sie es ein bisschen cleverer gespielt hätten, auch was wir letzte Woche erwähnt haben, dann wäre da durchaus gestern mehr drin gewesen für die Italiener.
Ja, vor allen Dingen, weil Real auch einfach nicht sattelfest war. Das haben wir bei dem 0-1 durch Insigne gesehen. Navas stand da neben sich. Jetzt aber mal was anderes. Cristiano Ronaldo hat kein Tor geschossen, hat aber in Vorarbeit geglänzt. Ungewohnte Rolle, aber hat sich uneigennützig gezeigt. Ist das eine neue Qualität von CR7?
Ja, wenn es eine neue Qualität von ihm ist, ich glaube, aber dann wäre das ein ganz schönes Armutszeugnis, wenn wir mit Frisch 32 dann nochmal Vorlagen geben werden. Nee, also ich denke, dass man jetzt wirklich langsam sagen kann, diese Qualität, die er hatte, hinsichtlich seiner wirklich unfassbaren Torquote seit 6, 7, 8, 9 Jahren, schon zu United-Zeiten ging es ja los, dass er quasi bei einem Tor pro Spiel stand. Jetzt lässt es dieses Jahr wirklich ein bisschen nach. In der Champions League schon über 500 Minuten nicht getroffen. Deswegen kann es sein, dass man sich da vielleicht auf andere Sachen besinnen muss und ein bisschen mehr auflegt. Nee, also ich denke nicht, dass das der Fall ist, aber es zeigt schon mal ein wenig, dass die Torquote von ihm anscheinend langsam ein wenig zu sinken beginnt.
So, jetzt haben wir genug über Vergangenes geredet, waren starke Spiele dabei, hochklassige Tore, viele, viele Tore noch dabei. Jetzt gehen wir rein in die Prognose der Champions League für die nächste Woche. Und da warten auch einige richtig interessante Spiele auf uns. Wir fangen mal an bei dir, Yannick, mit Sevilla gegen Leicester. Also in der Liga sind die Zeichen da ganz schön umgedreht. Sevilla auf Kurs Richtung direkte Champions League-Qualifikation, haben im Meisterschaftskampf auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, und bei Leicester trauriger Alltag, Abstiegskampf, sogar richtig bedrohlich die Situation. Was glaubst du, kann denn der Überraschungsmeister aus dem letzten Jahr aus England da machen in Spanien?
Ja, also in Spanien, da gehe ich erstmal davon aus, dass sie da nicht viel machen können, denn ja, Sevilla zu Hause auf jeden Fall extrem stark. Was Leicester machen kann, ist sein Champions-League-Gesicht zeigen, denn in der Champions League haben sie ja die Gruppe als Erster abgeschlossen, haben da eigentlich immer souverän gespielt, bis auf das letzte Spiel jetzt gegen Porto, da haben sie eine 5-0-Klatsche hinnehmen müssen. Ja, aber wenn sie so spielen wie in der Liga, und darauf konzentrieren sie sich ja jetzt am meisten, dann ist es ja auch am wichtigsten, jetzt nicht abzusteigen, was allerdings ganz schön schwierig wird, mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ja, dann sieht es auf jeden Fall schlecht aus für Leicester in der Champions League, vor allem, weil auch die Spieler, und wir haben es ja jetzt gehört in den Medien auch, dass sie zwar den Trainer stärken, aber der auch nicht mehr irgendwie so richtig irgendwie die Mannschaft erreicht. Und das merken wir auch irgendwie, Vardy, Mahrez, von denen hören wir ja wenig, also zumindest was die Tore angeht. Ja, sie sind so ein bisschen verunsichert, und das ist auch logisch, wenn man so weit hinten drin steht, nicht mehr gewinnt. Sevilla hingegen, du hast es gesagt, in der Liga absolut spitze, sind nur im Meisterkampf dabei auf dem dritten Platz. Hätte man vielleicht vorher so auch nicht erwartet. Man hat mit Vieto, Benjeda auf jeden Fall Stürmer, die treffen. Im Mittelfeld Zonzi, der absolut gut spielt, ist ja auch bei Man City anscheinend im Fokus gewesen. Also Monchi, der Sportdirektor mit Spitznamen, der hat auf jeden Fall was Gutes aufgebaut. Und jetzt hat man ja die letzten Male immer die Euroleague gewonnen. Jetzt soll vielleicht mal in der Champions League was gehen. Also ich denke schon, dass Sevilla das gewinnen wird und dass sie das auch im Hinspiel schon so weit klar machen könnten, vielleicht mit einem 2-0, dass sie da dann im Rückspiel nicht gefährdet sind.
Ja, wie seht ihr das, Marius, Steffen, ähnlich? Oder gibt es da doch noch irgendwie leise Hoffnung, dass die Foxes da irgendwas noch reißen können?
Ich denke, das ist für Leicester wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man in der Champions League wirklich rausfliegen wird. In der Liga steht das Wasser wirklich langsam bis zum Hals, und der Fokus auf nur einen Wettbewerb würde der Mannschaft sicher gut tun, die wirklich ja, zwischen der Mannschaft und Ranieri soll schon ein sehr großer Riss mittlerweile bestehen. Ranieri wechselt in der ganzen Saison häufig die Taktik, was in der Mannschaft die Mannschaft sehr verunsichert. Gerade Kaspar Schmeichel hat es schon öffentlich moniert, und auch die Aufstellung wurde zum Beispiel vom Champions League Gruppenspiel gegen Anderlecht erst 2 Stunden vor bekannt gegeben, also der Mannschaft selbst. Ranieri verunsichert so eher die Spieler, und möglicherweise wäre da ein Ausscheiden, wie gesagt, nicht so schlecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leicester aktuell in der Lage ist, über 2 Spiele gegen Sevilla zu bestehen.
Steffen, hast du da noch irgendwie eine ganz...
Ja, ich ja. kann mich da ein... Ja, ich kann mich da eigentlich, ich würde Leicester gönnen, weil ich die einfach wirklich sympathisch finde, und gerade zum Liga-Alltag wäre es natürlich eine gelungene Abwechslung, mal wieder Erfolg zu haben, aber wie Marius es absolut richtig gesagt hat, ich glaube, es wäre irgendwie ein ja, Geschenk für Leicester, wenn sie sich mal wieder wirklich voll und ganz auf den Liga-Alltag konzentrieren könnten. Und Sevilla ist einfach in der Klasse und Dominanz wirklich im Moment vielleicht einen Klassenunterschied zu erkennen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Sevilla das machen wird.
Ja, dann bleibt ja fast nicht mehr viel übrig da in dem Spiel. Mal gucken, vielleicht gibt es eine Überraschung. Vielleicht gewinnt ja auch mal ein Auswärtsteam. Das wäre ja ein Novum in diesem Jahr in der Champions League im Achtelfinale. Wir gehen weiter. Steffen, mit dir. Manchester City gegen Monaco. Und das ist ein heißes Duell. Also Monaco in der Liga richtig gut unterwegs. In der Liga. Manchester City unter Guardiola mal so richtig stark gestartet. Aber natürlich auch immer noch ein Team mit richtig viel Qualität. Monaco hat den Vorteil, oder auch nicht, wie wir das gesehen haben, darf oder muss zuerst auswärts spielen. Wie beurteilst du das Spiel?
Also ich freue mich schon richtig auf die Partie, wenn der Tabellenzweite der Barclays Premier League oder der Premier League zu Hause auf den Tabellenführer der Ligue 1 trifft. Verspricht das meiner Meinung nach Spektakel pur. Gerade Monaco, die Monegassen mit sage und schreibe 75 Treffern in der Liga. Ich glaube, damit 25 Tore mehr als Paris geschossen, die 50 Tore erzielt haben. Dazu noch die viertbeste Defensive der Liga. Das ist ein, ja, sage und schreibe wirklich vollkommen verdienter Tabellenführer in Frankreich. Beide Teams, sowohl City als auch die Monegassen, haben die letzten drei Ligaspiele gewonnen, sind also noch im Formhoch. Muss man gucken, was jetzt am Wochenende passiert, wobei City natürlich den FA Cup hat. Die Champions League Tabelle hat Monaco als Erster abgeschlossen, City als Zweiter. Aber wie wir auch schon in der bisherigen Runde erfahren konnten, es ist nicht immer ein Vorteil, Erster zu werden, wenn man an Barcelona und an Arsenal denkt. Ja, City hat jetzt keine großen Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtstabellen oder Platzierungen gemacht, während Monaco Heim dann doch wesentlich stärker ist als auswärts. In der Champions League kommt es jetzt für Manchester City wieder auf Kun Agüero an. Der ist in der Champions League der, ja, Top-Torjäger mit 3 Treffern für die Citizens. Und gerade nach der Verletzung von Jesus steht er wieder absolut in der Pflicht, konnte am Wochenende schon wieder mit einem Treffer dazu beitragen, dass City gewinnt. Und jetzt heißt es, volle Konzentration auf die Monegassen, die mit Spielern wie Lemar, Falcao oder Silva auch sehr treffsichere Spieler in ihren Reihen haben werden.
Was ist denn deine Prognose? Wer macht denn das Rennen dann am Ende?
Ich denke, dass die Monegassen sich durchsetzen werden aufgrund dieser brutalen Offensive. Man muss dazu sagen, in der Champions League hatte bislang City mit 12-10 Toren in der Gruppenphase mehr Tore geschossen als Monaco, die mit 9-7 Toren in die Gruppenphase beendet haben. Aber trotzdem sehe ich Monaco einfach gerade aufgrund des Angriffes stärker als Pep Guardiolas Citizens.
Gibt es da Widersprüche? Also ist ja gut belegt worden, gut begründet worden, aber man kann natürlich sagen, City vielleicht doch höhere Qualität oder auch nicht. Also ich will da jetzt gar nicht reinreden, aber City hat natürlich da schon noch ein paar Topstars mehr, glaube ich, zu bieten. Ich weiß nicht, Yannick, willst du da einsetzen?
Ja, ich kann absolut Steffens Aussage verstehen, Monaco extrem stark. Andererseits Man City, also rein vom Papier her, also von den Namen auf dem Papier, ist Man City klar die bessere Mannschaft, zumindest was die Spieler auch angeht. Und auch vom Trainer, Pep Guardiola, kennt sich ja in der Champions League auch aus. Schwierig, also ich denke, es werden auf jeden Fall ausgeglichene Spiele. Vielleicht sehen wir dann Elfmeterschießen.
Ja, das glaube ich, hat sich das für ein anderes Spiel aufbewahrt, wo wir gleich noch zukommen. Marius, jetzt mal Butter bei die Fische, wollte ich schon sagen. Ist natürlich eine sehr, sehr schöne Floskel. aber trotzdem, City hat bewiesen, dass sie es können. Auch mit Guardiola, unter Guardiola. Also das greift eigentlich schon. Aber dann gab es auch Spiele wie gegen Everton 4-0, wo ich dann auch wieder auf Seiten von Steffen wäre. Wo ich dann sage, Monaco war konstanter, Monaco ist beständiger, Monaco schießt vorne richtig viele Tore. Ja. Sehen wir ein Unentschieden, aber es geht ja nicht.
Ja. Nein, aber Steffen hat ja auch schon gesagt, dass Monaco in der Champions League nur 9-mal getroffen hat, in der Liga 75-mal. Ja. Was sagt uns das über die französische Liga?
Ja.
Zwar beteuern die meisten Spieler, vor allem die, die über die letzten Jahre zu PSG gewechselt sind. Kevin Trapp hat es erst kürzlich im Kicker gesagt, da spielen nicht so viele Gurken in Frankreich. Ja, aber es spielen mehr Gurken in Frankreich als in der Champions League. Ja. Deswegen hat Monaco auch nur 9 Tore in der Gruppenphase geschossen. Deswegen sage ich, die Offensive reicht nicht allein, um gegen Man City weiterzukommen, die unter Guardiola schon gut gespielt haben, wie du gesagt hast, aber auch schon weniger gute Leistung gezeigt haben. Ich denke, die sportliche Klasse von City ist auf dem Papier einfach größer und der Trainer ist imstande und ist vor allem so gut in diesem Wettbewerb darin, seine Mannschaft über 2 Spiele richtig aufzustellen. Ja? Einmal spezifisch auf das Heimspiel und spezifisch auf das Auswärtsspiel. Ich glaube schon, dass Man City sich relativ problemlos gegen Monaco durchsetzen wird. Auch wenn es natürlich eine tolle Geschichte wäre, wenn Monaco mit seinen vielen jungen Wilden, die ich auch über die Saison total sympathisch finde, die Mannschaft weiterkommen würde. Aber das kann ich mir echt am besten Willen nicht vorstellen.
Bleibt abzuwarten. Ich bin auch gespannt. Wir kommen zur deutschen Beteiligung, zur letzten deutschen Beteiligung in der Champions League. Hoffentlich nicht negativ gemeint. Leverkusen gegen Atletico Madrid, das ist schon hammerlos. Aber das hatten wir auch im letzten Jahr schon. Hakan Çalhanoğlu hat da den Elfmeter kläglich verschossen in die Mitte. Ich erinnere mich da noch dran. Da war Leverkusen ganz, ganz, ganz nah dran. Atletico zu schlagen.
Im Hinspiel zu Hause hat der Çalhanoğlu das Siegtor gemacht. Hat das wirklich gut gemacht. War ein schönes Tor, soweit ich mich erinnere. Aber dann ist wirklich Leverkusen, nachdem man über 2x90 und dann noch in der Verlängerung mit Atletico absolut auf Augenhöhe war. Das war in der
Saison 14-15. Ah, war vor 2 Jahren, Entschuldigung, ja.
Genau, im Achtelfinale hat man dann halt wirklich im Elfmeterschießen ganz kläglich versagt und ist relativ unnötig ausgeschieden, weil leistungstechnisch war da keine große Differenz zu erkennen, wenn überhaupt eine Differenz zu erkennen war.
Aber jetzt sieht es anders aus, ne? Ein bisschen.
Ja, aber zu Leverkusen muss man immer sagen, also für mich ist Leverkusen, wenn man es ganz simpel runterbricht, wie man es nennt, auf dem Papier. Wenn ich mir dann wirklich mal angucke, wenn alle fit sind und man spielt in der Formation, stehen alle zur Verfügung, dann gibt es für mich in Deutschland wirklich nur 2 Mannschaften, wo ich sage, das ist auch besser auf dem Papier, als was Leverkusen da hat. Und gerade in der Champions League hat Leverkusen in den letzten Jahren auch gezeigt, dass man in der Lage ist, auch mal einen Großen zu nerven. Ich kann mich daran erinnern, dass sie letztes Jahr in der Gruppenphase den FC Barcelona ziemlich genervt haben, auch dieses Jahr in der Gruppenphase trotz Problemen in der Liga eigentlich souverän durchgekommen, überraschend teilweise, wie souverän. Jetzt gegen Atletico ist es trotzdem wenig was anderes. Dazu ist es bei Leverkusen auch total unruhig zurzeit. Es gibt ja momentan das Gerücht, Leverkusen hätte letzte Woche Kontakt zu einem anderen Schmidt aufgenommen. Quasi ein Schmidt soll den Herrn Schmidt ersetzen. Wenn da sowas passieren würde, wird zumindest nicht vor Ablauf des Rückspiels passieren. Am Wochenende wurde mal wieder gewonnen. Da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft gerade auch offensiv ziemlich viel kann. Es fehlen Jonathan Tah und Hakan Çalhanoğlu in den beiden Partien. Tah ist noch nicht ganz sicher, sieht aber schon aus, als würde er fehlen. Bei Atletico fehlen wiederum wenig mehr. Da fehlen Jan Oblak, Igor Godin, Juan Fran. Also 3 Stammspieler, die fehlen oder zumindest fraglich sind. Thiago ist auch noch angeschlagen. Im Vergleich zur letzten Saison oder zu den letzten Jahren ist Atletico auch ein bisschen schwächer. So quasi die Mannschaft, die vorne ein bisschen Barcelona und Real Madrid nerven darf, ist dieses Jahr Sevilla. Und Atletico ist quasi in der Sevilla-Position, also zwischen 4 und 5, jetzt momentan 4. Also sind nicht so souverän wie im letzten Jahr. Aber klar, die Mannschaft hat schon so viele Europapokalschlachten geschlagen. Total eklig für Leverkusen, gegen den Gegner zu spielen. Ich glaube, dass Leverkusen ähnlich wie vor 2 Jahren sich gut verkaufen wird, weil sie sind für mich klare Underdog. Also sie haben nicht viel zu verlieren. Aber ich denke, Atletico wird sich dann doch durchsetzen.
Das glaube ich auch. Tatsächlich, also ich glaube, da haben wir auch dann eine deutsche Mannschaft, die gehen muss. Steffen, sagst du es auch? Also du hast ja schon mit Monaco überrascht.
Ja, aber in dem Fall tippe ich auch wieder auf das zuerst genannte Auswärtsteam auf Atletico Madrid. Marius hat das richtig angesprochen mit den Verletzten, aber nichtsdestotrotz schafft es immer wieder ein Diego Simeone, die Mannschaft so auf eine Partie zu fokussieren, dass es teilweise zweitrangig ist, ob der jetzt ein Weltklasse-Spieler oder ein richtig guter Spieler auf dem Platz steht. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein enges Duell wird und im Endeffekt wird das eine Auswärtstor mehr von Atletico die Partie entscheiden.
Yannick, wir haben noch eine Partie im Petto und die hört sich auch, wo wir dann wieder bei diesem Wort sind, auf dem Papier richtig schön an. Das ist der FC Porto gegen Juventus Turin. Das ist eine heiße Angelegenheit und für mich schwierig vorauszusagen.
Ja, nicht nur für dich. ich sehe es genauso. Zumal beide Teams aktuell wirklich in Topform sind. In den letzten 10 oder von den letzten 10 Spielen haben beide Mannschaften fast alles gewonnen in der Liga. Juventus auf dem ersten Platz, werden wahrscheinlich auch sich den Meistertitel wieder unter den Nagel reißen. Haben ja jetzt schon 7 Zähler wieder Vorsprung. Porto auf dem zweiten Platz, 1 Punkt hinter Benfica. Trotzdem spielen sie eine gute Saison, haben in der Liga die wenigsten Gegentore, ebenso wie Juventus, beste Defensive, das kennt man ja, hat man gewohnt. Das vielleicht auch vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Juventus hat nun mal einer der besten Abwehrreihen der Welt. Wenn wir da mal in die Abwehrreihen gucken, in die Fünferkette mit Bonucci, Basagli.
Noch einer für einen Outtake.
Chiellini und Basagli allerdings angeschlagen. Nichtsdestotrotz hat man ja immer noch Benatia auf den Außen, Alves. Also da haben sie wirklich eine gute Abwehrreihe und vorne mit Higuain, Dybala im Zentrum, im Zentralmittelfeld Pjanic, Khedira. Also Juventus hat schon eine Weltklasse-Mannschaft. Porto kommt so ein bisschen übers Kollektiv. Der beste Spieler bzw. der torgefährlichste Spieler ist André Silva, der nicht mal so viel vielleicht was sagt. Trotzdem macht er seinen Job da vorne gut. Porto war ja letzte Saison noch in der Euroleague, ist da gegen Dortmund rausgeflogen. Ist ja nicht so der ganz große Anwärter jetzt auf den Champions-League-Titel im Gegensatz zu Juventus. Die standen ja noch vor 2 Jahren im Finale. Letztes Jahr gegen Bayern knapp rausgeflogen im Rückspiel, in der Verlängerung. In der Gruppenphase hat Juventus sich auch ebenfalls vor Sevilla souverän qualifiziert. Porto nur Zweiter geworden hinter Leicester. Also da vielleicht kleine Überraschung. Am Ende denke ich, es wird, da wir so gute Abwehrreihen gegeneinander haben, eher ein taktisch geprägtes Spiel sein. Vielleicht nicht so viele Tore fallen, auch wenn Higuain immer für einen Treffer gut ist. Da Juventus im Rückspiel zu Hause spielt, denke ich auch, dass sie dann, dass wenn dann im Rückspiel erst klar machen werden, im Hinspiel eine etwas engere Nummer wird, Juventus aber trotzdem den Schritt dann in die nächste Runde macht.
18 Tore haben wir in den ersten Hinspielen gesehen. Wie viele sehen wir jetzt?
Ich hoffe, mindestens genauso viel. Wird wahrscheinlich schwierig. Da haben ja Bayern und Real und PSG fulminant vorgelegt. Ich denke, das torreichste Spiel könnte schon jetzt, wo ich so überlege, sind vielleicht gar nicht so torreiche Spiele dabei.
Schwierige Frage, ne? Ja, ich weiß.
Die kommen dann wahrscheinlich über die Spannung.
Gemeine Frage auf jeden Fall. Spannung, die haben wir garantiert, glaube ich, in den 4 Spielen. Ich hoffe natürlich, ihr Zuhörer habt auch Spannung mit der Folge. Das war's an der Stelle. Also wir sind durch, Jungs. Knappe halbe Stunde mit Schießduell noch dazu. Sind wir bei 40 Minuten. Marius, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Jetzt kannst du gleich endlich in die Pofe, kannst du dich hinlegen und ein bisschen ausschlafen vielleicht, weiß ich ja nicht.
Ja, ist nötig, aber macht immer Spaß.
Ja, Steffen, wie war das Comeback?
Ja, hat mich gefreut, wieder dabei zu sein. Und man hat natürlich das Blut geleckt. Und ich würde mich freuen, wenn ich in den nächsten Folgen wieder euch begrüßen kann.
Ja, und dann bleibt natürlich dem Yannick jetzt doch heute mal das letzte Wort an dieser Stelle. Nicht ganz, ich muss gleich noch was sagen, aber...
Ja, hat mir mal Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Das tue ich übrigens auch. Ich verabschiede euch jetzt wie gewohnt. Nochmal der Hinweis, gerne Feedback da lassen über iTunes, jegliche Kanäle von 90plus. Da einfach alles schreiben, was euch gerade auf der Seele brennt. Macht natürlich gerne mit beim Schießduell. Könnt euch natürlich da auch sehr gerne melden. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ihr Spaß habt mit der Folge, Spaß habt mit dem Fußballwochenende, Spaß habt mit der Champions League. Also es ist wieder Fußball pur. Also es gibt für mich nichts Schöneres. Die schönste Nebensache der Welt. Bis dahin, wie gesagt, viel Vergnügen, macht's gut, noch einen guten Arbeitstag morgen und dann ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut und jetzt kommt's, bleibt sportlich.